nog een stuk touw.
Het is een enorme verscheidenheid dan.
En een korreltje.
Nee.
Ja.
Ja. Granulaat. Een pellet. Kijk hier nog een.
Ja, kijk, ze zitten er wel.
Das Flugzeug rauscht über ihre Köpfe. Doch Hans van Veenen und seine Frau Maja verschwenden keine Sekunde auf einen Blick nach oben. Wie zwei Kinder robben die beiden auf Knien über den Boden und durchsuchen den Sand.
Ja, aber kleine Stückchen Folie sitzt dazwischen. Mooie ronde Korrels, zylindervormig. Schwarz.
Aber vor allem auch kleine Stückchen Plastik.
Hans van Veenen fischt kleine, gleichmäßig geformte Kügelchen heraus und legt sie auf seine Handfläche. Der Wissenschaftler mit dem grauen Schnurrbart ist seit 40 Jahren mit seiner Frau Maja zusammen. Und ebenso lange teilen die beiden eine ungewöhnliche Leidenschaft. Sie sammeln bunte Plastikteile, die das Meer an der holländischen Küste anspült. Der Strand von Castricum ist voll davon.
So, hier haben wir jetzt weiß, schwarz, orange, grün, blau und auch gelb. Das sind weiß-gelbe Granulate und das sind Pellets, die eine lange Zeit in das Meer waren und sie absorbieren chemische Verunreinigungen und dann werden sie gelb. An der Uni Amsterdam. Ich studierte Chemie. War es schon klar, dass ich nicht ein richtiger, gründlicher Chemiker werden könnte, weil die gesellschaftlichen Implikationen sehr interessant waren für mich. Und während meiner Studie habe ich mich entschieden, mich mit Umweltfragen zu befassen, in Relation mit der Chemie. Ich erinnerte mich an kleine Plastikkörnchen am Strand in Castricum. 60er Jahren, dass wir schwimmen gingen und wenn wir aus dem Meer kamen, dass unsere Schwimmhosen gefüllt sein könnten mit diesen kleinen Plastikteilchen.
Es sind runde Teilchen aus Kunststoff, milchig weiß, geformt wie kleine Zylinder. Sie bleiben Hans van Veenen im Gedächtnis. Im August 1974, der Student ist 23 Jahre alt und hat vom Fach Chemie auf Umweltkunde gewechselt, schreibt er eine Hausarbeit zu Kunststoffen im Abfall. Am Strand seiner Heimatstadt Castricum untersuchen er und seine Freundin Maja 3 Quadratmeter des Spülsaumes genauer. In seiner Studienarbeit versucht der junge Wissenschaftler erste Schlüsse zu ziehen.
Angenommen, diese Verunreinigung tritt entlang der gesamten niederländischen Küste auf, sind es 2,35 Tonnen Plastikgranulat auf 250 Kilometer Strand. Schon seit Jahren spülen hier Kunststoffpellets an und geraten in den Sand. Man findet sie bis in einige Meter Tiefe.
Hans van Veenen durchstöbert die Fachliteratur. Und tatsächlich. In einer Handvoll Publikationen aus Amerika und England findet er Artikel, in denen Wissenschaftler von ähnlichen Plastikteilchen berichten. Ein Beitrag in der Fachzeitschrift Science aus dem Jahr 1972 enthält Fotos. Abgebildet sind Kunststoffteilchen, die Forscher aus der Sargassosee gefischt haben, mitten im Nordatlantik.
Ja, es war überraschend, dass die Fotografien in diesem Artikel zeigten, dass die Granulat, die diesen Körnchen, identisch waren als die ich gefunden habe am Strand. Und dann fand ich heraus, dass das Materialien sind, die bei der primären Produktion von Plastik produziert werden, um später unsere zahlreichen Artikel zu produzieren.
Die Funde entpuppen sich als Rohstoff. Ein Granulat, das die Plastikhersteller an die Fabriken schicken, wo es mit Zusatzstoffen vermischt und weiterverarbeitet wird. Zu Tüten, Flaschen, Zahnbürsten und vielem mehr. Doch beim Transport gehen immer wieder Pellets über Bord, Der Kunststoff landet im Ozean und spült ebenso wie die winzigen Fragmente der vielen Plastikprodukte als Treibgut wieder an den Strand. Die sogenannten Tränen der Meerjungfrau.
Im niederländischen Fachblatt für Chemie fasst Hans van Veenen seine Beobachtungen in einem Artikel zusammen. Er erscheint im Februar 1975. Zum ersten Mal berichtet der junge Umweltstudent dort öffentlich über seine Funde an der Nordsee. Auch die Lokalzeitung wird auf das Thema aufmerksam und veröffentlicht eine große Story. Weiße Kugeln im Spülsaum, titelt das Blatt und warnt im Untertitel: Der Abfall der Industrie verbreitet sich über die Weltmeere. Auf dem Bild steht Hans van Veenen mit langen braunen Locken und Trenchcoat am Strand. Weiße Perlen rieseln aus einer Hand in die andere. Doch über das Lokale hinaus schafft es die Nachricht nicht.
Ich habe dann auch mit einem Direktor gesprochen, nachdem ich meine erste Publikation darüber geschrieben habe im Chemisch Weekblad. Er war Direktor vom Rijksinstituut für Fischereiuntersuchung hier in IJmuiden. Und er hat mich gesagt, es ist ganz kein Problem. Es gibt über den ganzen Welt Strände mit kleinen Steinchen und die Plastikpartikel, überhaupt kein Problem. Und dann als Student habe ich gedacht, okay, dann soll ich das nicht verfolgen und warum soll ich damit noch weitergehen, und habe ich mich mit anderen Fragen befasst.
Jährliche Plastikproduktion. 1950 1,7 Millionen Tonnen, 1976 47 Millionen Tonnen, 2012 288 Millionen Tonnen, 360 Millionen Tonnen, Gewicht aller Menschen auf der Erde, wenn jeder 50 Kilo wiegt.
Ozeane sind die größte Müllhalde der Welt. Auf ihrem Grund liegen havarierte Schiffe, Container voller Neuware und marode Fässer mit giftigem Müll. Es gibt dort Geisternetze, die auf und ab durchs Wasser treiben und weiter Fische fangen, aber niemand holt sie mehr an Bord. Zerfaserte Seile und Fallen aus Plastik spülen an die Strände, dazu Zigarettenkippen, Verpackungen, Flaschen, Strohhalme, Tüten und Dosen. Manchmal finden sich seltene Dinge, eine alte Schreibmaschine, ein Surfboard oder sogar Flaschenpost.
Wenn man an diesem Thema arbeitet, hat man auch Interesse daran, mögliche Lösungen für die marine Vermüllung beizusteuern. Sie steht mit vielen anderen gesellschaftlichen Problemen in Zusammenhang. Wir wollen zur Diskussion beitragen, indem wir Belege liefern, wissenschaftliche Fakten über die Auswirkungen.
Die Ökotoxikologin und Chemikerin Heather Leslie forscht am Institut für Umweltstudien der Freien Universität Amsterdam. Zusammen mit dem niederländischen Umweltministerium untersuchen sie und ihre Forschungsgruppe das Mikroplastik vor der holländischen Küste.
There are two types of hazards when you're talking about microplastics or even smaller bits which would.
Es gibt zwei Gefahren bei Mikroplastik und den noch kleineren Teilchen, die man Nanoplastik nennen könnte. Die eine ist die Giftigkeit der Partikel, die man von der Luftverschmutzung kennt. Und deshalb messen wir in ganz Europa die Feinstaubkonzentration, weil kleine Partikel ganz direkte Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Das gilt auch für das Leben im Meer. Darüber wussten wir bisher nur wenig. Es kommen gerade Studien heraus, die zeigen, dass auch marine Organismen auf die Toxizität kleiner Partikel reagieren. Außerdem bereiten den Ökotoxikologen die Chemikalien Sorgen, die den Kunststoffen zugefügt werden und über das Plastik aufgenommen werden können.
For ecotoxicologists, the dosing of additives via exposure to plastics.
Die meisten Kunststoffe enthalten Zusatzstoffe wie Weichmacher und Flammschutzmittel. Einige dieser Stoffe, darunter Bisphenol A, gelten als problematisch. Hinzu kommt, dass die Plastikpartikel auch giftige Stoffe aus der Umwelt an sich binden können. Eine der wichtigsten Fragen für Forscher wie Heather Leslie ist deshalb, was genau passiert, wenn der Plastikmüll von Lebewesen gefressen wird.
What we would like to do is look at where microplastics are going in the body. Are they staying in the stomach or are they leaving?
Wir möchten untersuchen, wohin sich das Mikroplastik im Körper bewegt. Bleibt es im Magen oder verlässt es den Magen-Darm-Trakt? Kann es ins Gewebe gelangen und dort allergische Reaktionen, Immunreaktionen, Irritationen oder Zelltod auslösen. Wir haben einige Hinweise auf solche negativen Effekte von Partikeln aus Plastik, die an die falsche Stelle geraten. Wenn wir das analog bei Menschen betrachten, vermutlich können sich bestimmte Sorten von Mikro- und Nanoplastik durch unser Gewebe bewegen und durch die Plazenta bis zum ungeborenen Kind. Das sind Risiken, die wir aufmerksam beobachten müssen, weil es Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben dürfte.
Mit bis zu 5 mm Größe lässt sich Mikroplastik meist mit bloßem Auge erkennen. Das um vieles winzigere Nanoplastik stellt die Wissenschaftler vor ganz neue Herausforderungen. Es ist so klein, dass es selbst unter speziellen Analysegeräten kaum auszumachen ist. An einer Methode, es in der Natur überhaupt nachzuweisen, arbeiten die Forscher gerade erst. Auch welche Gefahr vom Nanoplastik in der Umwelt wirklich ausgeht, ist noch nicht klar. Die winzigen Teilchen könnten sich als relativ harmlos herausstellen oder aber als eine ernsthafte Gefahr.
Im April 2013 auf der Internationalen Meeresmüllkonferenz in Berlin. Rund 200 Experten aus aller Welt sind gekommen, neben Politikern, Wissenschaftlern und Umweltschützern auch Vertreter der Industrie. Einer von ihnen ist Martin Engelmann vom Herstellerverband Plastics Europe.
I think the discussions, especially in the breakout sessions yesterday, have shown that improved waste management is the key towards marine litter.
Am letzten Tag treten die Positionen deutlich hervor. Der marine Müll sei ein globales Problem und eine Herausforderung für die Plastikindustrie, erklärt Engelmann. Und die Hersteller hätten bereits zahlreiche Projekte gestartet, um dagegen anzugehen. Die Konferenz habe gezeigt, dass vor allem die Verbesserung des Abfallmanagements der Schlüssel zur Lösung des Problems sei.
Auf der anderen Seite des Saals sitzt Kim Detloff, Referent für Meeresschutz beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Auch er meldet sich zu Wort.
I'm really happy to have the plastics industry here and I'm happy to see all this kind of different measures and projects. But let me make a stand for your real producer responsibility. And I think it's important to also discuss the reduction of plastic consumption in general.
Er freue sich, dass die Plastikindustrie gekommen sei, sagt Detloff. Doch müsse deren wirkliche Verantwortung auf den Tisch. Es müsse über die Reduktion des Plastikkonsums generell diskutiert werden. Es liege in den Händen der Industrie, den Kunden Produkte anzubieten, die langlebig, reparierbar und kreislauffähig seien.
Der Meeresmüll ist ein vielschichtiges Problem. Es gibt viele Beteiligte in der Politik, der Industrie, die Bürger. Es ist schwierig und keine einzelne Maßnahme wird die Wunderwaffe sein, die das Problem löst. Nur mit vielen Maßnahmen zusammen lässt sich das Ziel erreichen. Zum Beispiel dem Verbot von Plastiktüten, mehr Wiederverwendung und mehr Recycling. Im Grunde haben wir schon eine Menge Methoden und gesetzliche Regelungen, die aber nicht umgesetzt werden. Und deshalb gibt es immer noch so viel Müll. Es wäre sehr leicht, dort anzufangen.
Monika Verbeek ist die geschäftsführende Direktorin von Seas at Risk. Unter diesem Namen haben sich 20 Umweltorganisationen zusammengeschlossen, um den Schutz der Meere stärker in den Fokus von Politik und Öffentlichkeit zu rücken. Die Umweltaktivisten fordern klarere und höhere Vorgaben von politischer Seite.
Well, it should be very strong targets, clearly quantifiable. So we want in 2020.
Wir brauchen starke Ziele, die eindeutig messbar sind. Wir fordern deshalb eine 50-prozentige Reduktion des Meeresmülls bis zum Jahr 2020. Das könnte man festmachen an dem Müll, den man am Strand und in den Mägen von Meerestieren findet. Auch für den Meeresboden, die Wassersäule und die Meeresoberfläche sollte man Ziele festlegen.
Im Juli 2014 schlug die EU-Kommission vor, dass die Mitgliedsländer den Müll freiwillig reduzieren. Die 10 Produkte, die am häufigsten am Strand landen, sollen die Länder bis zum Jahr 2020 um 30% reduzieren. Die Aktivisten von Seas at Risk kritisieren jedoch, dass dieses Ziel zu niedrig ist. Sie fordern ambitionierte und vor allem bindende Ziele, um die weitere Vermüllung der Meere aufzuhalten.
Lebensdauer verschiedener Produkte im Meer. Pappkarton, 2 Monate. Wollsocken und Zigarettenkippen, 1 bis 5 Jahre. Plastiktüte, 10 bis 20 Jahre. Aluminiumdose, 200 Jahre. Plastikflasche, 450 Jahre. Angelschnur, 600 Jahre.
In the past, there have been many ideas to clean up this plastic from the oceans.
In der Vergangenheit gab es schon eine ganze Menge Ideen, wie man das Plastik wieder aus dem Meer bekommt. Schiffe und Seefahrzeuge sollten mit Netzen rausfahren und nach Plastik fischen. Doch das würde etwa 79.000 Jahre dauern, Milliarden von Dollar kosten und Beifang und Emissionen mit sich bringen. Außerdem bewegt sich das Plastik im Meer und das würde die Säuberung noch zusätzlich erschweren.
Bojan Slat ist ein Shootingstar in der Debatte um den Meeresmüll. Der 20-jährige Niederländer will eine Methode erfunden haben, mit der sich die großen Müllwirbel im Meer reinigen lassen. Nach Berechnungen von Ozeanographen gibt es mindestens 5 dieser riesigen Gebiete in den Weltmeeren, wo sich Müll, vor allem aus Kunststoff, in großen kreisförmigen Strömungen sammelt. Das will Bojan Slat nutzen.
Then I wondered, why would you go after the plastics if the plastics can also go?
Ich fragte mich, wieso muss man dem Plastik hinterher, wenn das Plastik auch zu einem kommen kann? Ich dachte mir ein System aus, das am Meeresboden angebracht wird und die natürliche Kreisströmung im Meer nutzt. Und dann haben wir berechnet, dass wir damit in 10 Jahren fast die Hälfte des pazifischen Müllwirbels sauber machen können. We can clean up almost half the Great Pacific Garbage Patch.
Bereits mit 18 Jahren stellte Bojan Slat den ersten Entwurf an der Universität von Delft vor. Als sich das Video des Vortrags über die Ideenplattform TEDx viral im Netz verbreitete, nutzte Slat die Aufmerksamkeit und sammelte mittels Crowdfunding über 80.000 Dollar Spenden. Sein Telefon stand nicht mehr still. Hunderte von Unterstützern und Freiwilligen meldeten sich. Doch es hagelte auch Kritik. Meeresforscher und Ozeanographen erklärten, die Ozeane seien zu groß, tief und stürmisch für eine solche Vorrichtung, der Plan unausgegoren und womöglich selbst eine Gefahr für Meerestiere. Mit rund 100 freiwilligen Helfern arbeitet Bojan Slat seitdem daran, die Machbarkeit des Konzepts zu beweisen und den Plan in die Tat umzusetzen. Über das Internet sammelt er nun schon die ersten Millionen für die nächste Phase des Projekts. Hans van Veenen hält wenig von Bojan Slats Plan. Eine nachhaltige Lösung sei er aus seiner Sicht nicht. Selbst wenn sich solch eine Plattform tatsächlich im Meer installieren ließe, sie wäre ein Tropfen auf den heißen Stein, ist sich der Umweltforscher sicher.
Ich finde es gut, dass Leute versuchen, so viel wie möglich Plastikabfall aus dem Meer zu holen. Das ist sehr gut, das sollen wir weitermachen. Aber so viel Geld für so eine, was ich nenne, End-of-Pipe-Lösung am Ende der Kette, das wäre schade. Man sollte das Geld nutzen, um wirklich innovative, neue Produkte, neue Ideen, neue Materialien zu entwickeln. Das wäre wichtig.
Considering plastic pollution costs about $13 billion each year.
Wenn man bedenkt, dass der Plastikmüll jedes Jahr etwa 13 Milliarden Dollar an Schäden für den Tourismus, die Schifffahrt und Fischerei anrichtet, dann ist es vermutlich günstiger, das Plastik rauszuholen, als es im Ozean zu lassen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil der Lösung. Aber es ist nicht die ganze Lösung. Wir müssen auch sicherstellen, dass kein weiteres Plastik mehr im Ozean landet.
Mit seiner nun neu designten Plattform hofft Bojan Slat, zumindest einen Teil des Plastiks aus dem oberen Teil der Meeresoberfläche holen zu können. 2 50 Kilometer lange Schwimmarme sollen das Plastik aus den ersten 3 Metern der Oberfläche einfangen und zu einer solarbetriebenen Plattform leiten. Alle 1,5 Monate, so hat Slats Team berechnet, würde das Schiff den vollen Speicher leeren und abtransportieren. Es wäre die wohl größte Konstruktion, die der Mensch je ins Meer gelassen hat. Geschätzte Kosten? 300 Millionen Euro. Gegen das kleine Mikroplastik wird Slats Plan jedoch nichts ausrichten können. Es entwischt durch die Barrieren.
Hans van Veenen befürchtet, dass technische Lösungen wie diese von der Wurzel des Problems ablenken.
Die Medien richten sich jetzt auf das Saubermachen. Und das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist das gar nicht machen von diesen Materialien, die den Meer auf diese Weise verschmutzen.
Juni 2014. Laut einer neuen Studie sind 99% des Plastiks von der Meeresoberfläche verschwunden. Forscher der Malaspina-Expedition haben Wasserproben aus verschiedenen Teilen der Ozeane genommen und sie mit bisherigen Daten abgeglichen. Daraus kalkulierten sie die gesamte Menge an Plastik, das weltweit auf dem Meer treibt. Gerechnet hatten sie mit mindestens 1 Million Tonnen. Tatsächlich kamen sie nur auf einige 10.000. Ozeanograf Carlos Duarte, der die Untersuchung leitete, vermutet, dass sich das fehlende Plastik möglicherweise in den Mägen von Fischen und anderen Meerestieren befindet. So fand das Forschungsteam besonders wenige Plastikteilchen, die der Größe von Zooplankton, der Nahrungsgrundlage der Meeresbewohner, entsprechen.
Das ist mein Plastikschatz. Das sind die Plastikkörnchen, die ich gesammelt habe in Juli 1974. Damals habe ich sie bewahrt in kleine Flaschen.
Hans van Veenen nimmt 2 transparente Behälter aus dem Wandschrank seines Arbeitszimmers. Der erste enthält seine Funde aus den 1970ern. Es sind vor allem helle Plastikpellets, einige schon leicht verfärbt. Die Mischung im zweiten Glas ist deutlich bunter. Es sind Plastikpartikel, die der Wissenschaftler 2010 am Strand von Castricum gesammelt hat. Kügelchen in allen möglichen Farben, dazu lauter Fetzen von Dingen, die sich kaum mehr identifizieren lassen.
Dann sehen wir zum Beispiel viel mehr schwarze Körnchen. Schwarz, das kommt von vermischten Plastiks. Das ist wiederverwertete Plastiks. So, das sind Recycled Pellets. Na, Recycling ist eine gute Sache, nicht? Aber dann finden wir diese Recycled Pellets auf dem Strand.
Seit 1950 wächst die Plastikproduktion Jahr für Jahr um fast 9%. 300 Milliarden Euro Umsatz hat die Industrie 2012 gemacht. Nur in Europa, wohlgemerkt. Die Schäden durch Meeresmüll belaufen sich nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen auf 13 Milliarden Dollar. Weltweit. Recht wenig im Vergleich.
Here's your captain speaking, Charles Moore, on board research vessel Algita, 1,000 miles from the shore. I have an alarming message about a plastic soup, a great threat for the ocean.
Erst seit kurzem ist bekannt, dass Mikroplastik auch vielen Kosmetika und Reinigungsprodukten direkt beigefügt wird, etwa in Peelings, Shampoos, Zahnpasta oder Rasiercremes. Winzige Kunststoffkügelchen, so klein wie Sandkörner, werden extra dafür produziert und beispielsweise zum Reinigen und Peelen von Haut eingesetzt. Bis zu 1000 solcher Microbeads, solcher Mikroperlen, finden sich in einzelnen Produkten. Über das Abwasser gelangen sie in die Umwelt.
We have to beat the beads and set ourselves free. Warning labels on products, our new policy.
Schon 2011 forderte die niederländische Organisation Stiftung Nordsee Hersteller, die Mikroplastik in ihren Produkten einsetzen, auf, die Verwendung einzustellen. Die Unternehmen konterten, die Verwendung sei legal und sicher. Zusammen mit der Umweltorganisation Plastic Soup Foundation startete die Stiftung Nordsee daraufhin eine große Social-Media-Kampagne. Unter dem Slogan »Beat the Microbead« machten die Aktivisten gegen das industriell produzierte Mikroplastik in Kosmetik und Reinigungsmitteln mobil. Sie entwickelten eine Smartphone-App, über die sich Produkte, die Mikroplastik enthalten, per Barcode erkennen lassen. Die niederländischen Hersteller reagierten prompt. Unter dem wachsenden öffentlichen Druck erklärten sich schließlich auch einige internationale Unternehmen bereit, die Nutzung von Mikroplastik einzustellen. Weitere Umweltorganisationen schlossen sich der Kampagne an, um dafür zu sorgen, dass der Einsatz von Microbeads in Kosmetika ganz eingestellt wird. Kapitän Charles Moore, der den Müllwirbel im Nordpazifik weltweit bekannt machte, versuchte sich im Video zur Kampagne sogar als Rapper.
And please sign the petition on Facebook by the Plastic Soup Foundation. Thank you.
Ich glaube, dass die Industrie sehr viele Möglichkeiten hat, um die Verschmutzung, die Verunreinigung mit Plastikteilchen zu vermindern. Die plastikverarbeitende Industrie hat noch viel mehr Möglichkeiten, um alternative Materialien zu nutzen und davon Produkte zu machen, die abbaubar sind, biologisch abbaubar. Und das sollen wir machen für Produkte, die ganz einfach im Wasser geraten könnten.
Was die Microbeads angeht, ist eine Lösung schon in Sicht. Denn es gibt Alternativen wie Aprikosenkerne für Hautpeelings. Schwieriger dürfte es bei anderen Produkten werden, die ebenfalls Mikroplastik absondern. Synthetische Kleidung verliert etwa in der Waschmaschine winzige Fasern, die ins Wasser gelangen. Ein Leben ohne Plastik ist kaum vorstellbar. Das weiß auch Bojan Slat, der junge Erfinder, der den Müll aus dem Meer holen will.
It's really pretty much impossible to live a normal life without plastic.
Es ist tatsächlich ziemlich unmöglich, ein normales Leben ohne Plastik zu führen. Gerade jetzt in diesem Interview trinke ich wieder aus einem Plastikbecher. Man kann es einfach nicht vermeiden. Aber wir können unseren kleinen Teil dazu beisteuern, um es wenigstens ein bisschen zu reduzieren. Kunststoff ist an sich ja ein tolles Material. Es ermöglicht so viele wichtige Anwendungen. Das Problem ist, dass ein Drittel dieses Materials, das hunderte von Jahren halten kann, für Dinge verwendet wird, die nur einige Tage oder Wochen lang benutzt werden. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Ich denke, dass es Veränderungen in der Infrastruktur geben muss, dass man also sicherstellt, dass Plastik, wenn es schon zu Müll wird, nicht im Ozean landet. Und langfristig denke ich, wenn es denn mal kommerziell rentabel wird, dass bioabbaubare Kunststoffe bei der Sache definitiv helfen könnten.
Die meisten bisher verfügbaren kompostierbaren Kunststoffe bauen sich im Meer nicht viel schneller ab als herkömmliches Plastik. Bioabbaubare Kunststoffe brauchen sehr spezielle Bedingungen, um zersetzt zu werden. Solche Bedingungen sind meist nur in industriellen Kompostieranlagen gegeben, nicht aber in der Natur. Fünf Jahrzehnte ist es her, dass Hans van Veenen als Kind die ersten Plastikpartikel an der holländischen Küste fand. Heute ist die Plastikproduktion auf ein Vielfaches angewachsen. Kaum ein Teil der Meere ist noch unberührt vom Plastikmüll. Man findet ihn tausende von Kilometern vor den Küsten, tief unten auf dem Boden der Tiefsee, gefroren im arktischen Eis und in den Mägen von Walen, Vögeln und Fischen. Auch viele Seen sind belastet. Hinweise gab es schon früh, das Problem ist nicht so neu, wie es scheint. Trotzdem werden wohl noch Jahre vergehen, bevor es gelöst ist.
Seit 50, 60 Jahren wissen wir schon von dieser Problematik und es geht immer weiter. Eben ist es noch schlimmer, dass man neue Materialien, Nanomaterialien entwickelt, die vielleicht auch diese schlimmen Eigenschaften zeigen könnten. Ja, das sollte man vorbeugen.
Tageszeitung, 6 Wochen, Kerngehäuse, Apfel, 2 Monate, Zigarettenkippen, 1 bis 5 Jahre, Plastiktüte, 10 bis 20 Jahre, Styroporbecher, 50 Jahre, Plastikboje, 50 Jahre, Aluminiumdose, 200 Jahre, Wegwerfwindel, 450 Jahre, Plastikflasche, 450 Jahre, Angelschnur, 600 Jahre.